Ja, hallo alle zusammen, einen schönen guten Abend. Ich darf Sie, darf euch herzlich begrüßen zu unserem Vortrag heute Abend. Der schließt sich nahtlos an die letzte Führung durch die Ausstellung an. Und unser Wochenthema ist ja His Story, seine Geschichte. Das Christentum verändert die Welt. Eine Frage, die sich dabei stellt, ist, who is he? His Story. Darum soll es heute Abend gehen. Wer ist Jesus Christus? Dazu sind wir froh, dass Wim Hoddenbach hier ist und der uns zu diesem Thema etwas erzählen wird.
So, guten Abend. Also schön, dass ihr alle da seid. Und ich möchte gerne etwas sagen zum Thema Who is he? Wer ist er? Eigentlich fand ich eigentlich das schönste Thema von den vier Themen, die es gibt, weil ich rede am liebsten über Jesus und das andere finde ich auch schön, aber Jesus ist für mich das Wichtigste. Ja. Also, his story, seine Geschichte. History ist seine Geschichte. Wie gesagt, dann ist die Frage, wer ist er eigentlich? Wer ist Jesus eigentlich? Ja? Und da kann man sich mal Gedanken darüber machen. Und dann erstmal, wer bin ich eigentlich? Ja, weil es ist immer gut, wenn man weiß, wer da etwas sagt, dass man bei, wenigstens weiß, wer das ist. Ja. Mein Name ist Wim Hoddenbach. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn. Und wir sind aus den Niederlanden. Das hört man sofort. Und dann, ich war damals Programmierer, beziehungsweise Lehrer Mathe. Und ich habe Bibelstudium gemacht in Holland, in Doorn, bei einer Bibelschule. Und seit 1985 wohnen wir hier in Deutschland. Dann 1989 haben wir hier diese Bücherstube gegründet. Und ich bin sozusagen jetzt kein Mathematiklehrer mehr, sondern Bibellehrer im In- und Ausland. Also, wer ist er? Woher wissen wir etwas über Jesus? Ja, durch die Bibel. Aber gibt es sonst noch Quellen? Ja, es gibt römische Autoren, die über Jesus geschrieben haben. Und es gibt jüdische Autoren, die über Jesus geschrieben haben. Also, wenn einer behauptet, Jesus hat es nie gegeben, der hat einfach keine Ahnung. Das kann man einfach so sagen, der hat keine Ahnung, denn es gibt mehr Quellen als nur die Bibel. Nur die Bibel ist natürlich das wichtigste Dokument, was wir haben über Jesus. Also, römische Autoren. Ich habe hier ein Zettelchen hingelegt, wenn wir das haben, bitte kann es gerne mitnehmen. Römische Autoren. Einer war Tacitus. Publius Cornelius Tacitus, das ist einer der bekanntesten. Und er hat Folgendes geschrieben. Also, Publius Cornelius Tacitus, 55 bis ca. 117 nach Christus, der bedeutendste Historiker des römischen Kaiserreichs. Er war Senator, er war Prokonsul, er war Statthalter über Kleinasien. Er läutet in seinen Annalen, Nummer 15, Vers 44 und Abteil 44, das liegt auch da als Buch. Ja, aber das Buch liegt auch da von Tacitus, also eine Übersetzung, ja. Da kann man das auch drin finden, ja. Das ist, ja. Da ist ein grünes Ding da reingetan, dass man das nachlesen kann. Ich habe das hier, er hat den Brand Roms kommentiert, im Jahr 68, und er legt dann aus den Begriff Christen. Er schreibt dann, dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war, das sagt die Bibel auch. Dieser verderbliche Aberglaube, also wer das glaubt, also wie Christ ist, der hat einen verderblichen Aberglauben, war für den Augenblick unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo er aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der Welt zusammenströmen und geübt werden. Naja, ist also nicht ganz so positiv, was er da schreibt über die Christen, aber auch über Rom, ist nun mal so. Also er war kein Fan oder kein Jünger von Jesus Christus, Er hat nur gesagt, dass es ihn gibt und was da alles mit ihm geschehen ist und mit seinen Nachfolgern. Da gab es, das habe ich nicht ausgedruckt hier, Gaius Tranquillus Sueton. Da gab es Gaius Plinius Caecilius Secundus, schöner Name, alle ja. Und was jüdische Autoren betrifft, gab es da Flavius Josephus. Der hat ganze Bände geschrieben über die Geschichte Israels und unter anderem schreibt er da über Jesus Christus. Der schreibt allerdings etwas positiver. Und da gibt es den babylonischen Talmud. Erwähnt Jesus auch. Also, es gibt noch mehr Quellen. Aber man sieht, dass außerhalb der Bibel gibt es genug Leute, die noch über Jesus geschrieben haben. Meistens sehr negativ, aber gut, sie haben darüber geschrieben. Also, wenn, wie gesagt, einer behauptet, dass Jesus nie gelebt hat, nie existiert hat, dem kann man ruhig sagen, mit gutem Gewissen, du hast keine Ahnung. Ja? Muss man behaupten. Und dann gibt es als nächstes Dokument, das ist die Bibel. Und in den vier Evangelien findet man die Geschichte von Jesus. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, gibt es ihn auch noch, der Auferstandene, der in den Himmel ist, gegangen ist. Und dann gibt es in der Apostelgeschichte die Geschichte von den ersten Jüngern, von den ersten Christen. Deshalb ist es so schön, das zu lesen. Wenn einer anfängt, die Bibel zu lesen, dann sage ich immer, fang an im Lukas-Evangelium, das ist eine schöne Geschichte, leicht zu lesen. Und wenn du da fertig bist, dann machst du weiter in der Apostelgeschichte, ist auch eine schöne Geschichte. Der gleiche Verfasser, also Lukas, der Arzt, hat das geschrieben und liest das durch. Und wenn du das durchgelesen hast, dann hast du einen Überblick über das Leben Jesu. Ja, du hast die Geschichte der ersten Christen, du hast ein bisschen Ahnung, hast sozusagen ein Fundament und dann kannst du mal weitermachen mit Matthäus oder Johannes oder sowas, ja, und da kriegst du noch zusätzliche Informationen. Aber fangen wir an in Lukas Evangelium und liest dann weiter in der Apostelgeschichte. Die Bibel, ein Tunnel und vier Evangelien. Die Bibel redet über Jesus in den vier Evangelien, wie gesagt, in der Apostelgeschichte, aber nicht nur dort. Inhalt der Bibel ist, ob Altes Testament oder Neues Testament, ist Jesus Christus. Und das finde ich gerade so spannend. Also wenn man das Alte Testament durchliest, kann man dort überall über Jesus lesen. Wie gesagt, wenn man die Bibel hat, es gibt das Alte Testament und das Alte Testament ist eigentlich eine Art von Vorbereitung auf Jesus. Was wissen wir über Jesus aus dem Alten Testament? Wir warten mal. Nicht alle auf einmal, aber einer weiß wenigstens etwas über Jesus im Alten Testament, ja?
Wo Jesus, also der Messias, geboren werden soll.
Richtig. Micha Kapitel 5, da liest man, wo Jesus geboren werden würde. Wer weiß noch mehr?
David zum Beispiel als eine Vorstellung auf Jesus hin.
Ja, richtig.
Also der Sohn Davids ist.
Ist der Sohn Davids, ja. Das wird im Matthäus-Evangelium ganz ausführlich in Kapitel 1 aufgeschrieben, ja. Ja, durch Jesaja wird auch angekündigt. Jesaja sagt sehr viel über ihn, unter anderem sein Sterben am Kreuze und ja, noch viel mehr als nur das. Wer weiß noch mehr?
Dass er der Schlange den Kopf zertreten.
Ja, schon in Kapitel 3 von 1. Mose, dass er, diese Schlange, den Kopf zermalmen wird. Da fängt es schon an, ja. Und es gibt so viel mehr. Was ich so spannend finde immer, ist, dass als Jesus zum ersten Mal so öffentlich zu sehen war, wo war das? Ja, das kommt nachher noch zurück.
Bei der Taufe.
Bei der Taufe, ja. Und Johannes der Täufer, was hat er gesagt über Jesus?
Nach mir kommt.
Ja? Sie? Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Stell dir vor, du stehst am Jordan, oder du bist hier in Trier, und da steht einer und der sagt, siehe das Lamm Gottes, und zeigt auf einen Menschen hin. Was würde das denn sagen? Das ist doch kein Lamm. Das ist doch ein Mensch. Was soll das? Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Aber die Juden hätten das ganz genau wissen können. Denn von Anfang an bis Ende im Alten Testament ist die Rede von einem Lamm. Wo ist das erste Mal die Erwähnung von einem Lamm in der Bibel?
Kein
in der Geschichte von Kain und Abel. Da wird ein Lamm geschlachtet und das tut Gott eigentlich. Ja, Gott schlachtet das Lamm. Und dann die Geschichte vom Passa-Fest. Ja, da ist auch die Rede von einem Lamm. Und dann, wo sonst noch?
Abraham und Isaac.
Also dann die Geschichte vom Lamm. Ich habe eine Predigt darüber gemacht hier. Das ist von Anfang an, durch die ganze Bibel hindurch, ist die Rede von dem Lamm. Wo ist das letzte Mal die Rede vom Lamm?
Offenbarung,
ja. Da ist das Lamm zentral im Neuen Jerusalem. Also Jesus im Alten Testament und im Neuen Testament, das Lamm Gottes. Ein super schönes Thema, da muss man mich mit auseinandersetzen. Und ja, wie gesagt, sein Geburtsort, dass er sterben würde, Psalm 22, Psalm 69 und andere Psalmen, dass er auferstehen würde. Der Psalm redet von der Auferstehung. Wie weiß das?
Glaube 69.
Das weiß ich nicht. Ich habe einen anderen.
16.
Psalm 16, die wird auch zitiert im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, über die Auferstehung Jesu. Ja? Himmelfahrt. Wo findet man das im Alten Testament?
Elia.
Ja, über Jesus. Wird auch im Neuen Testament einige Male zitiert. Psalm 110. Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu Rechten Gottes und er geht in den Himmel zurück. Also die, und dann das Kommen von Jesus, dass er nochmal kommt. Wo steht das dann? Im Alten Testament. Dass Jesus kommt.
Zacharia.
Zacharia, Kapitel 14. Sehr gut. Also Zacharia, Kapitel 14. Also das Alte Testament ist voll von Jesus. Ja? Also, das finde ich klasse. Gut. Dann das Neue Testament redet natürlich auch viel über Jesus. Die Frage ist, wie ist Jesus eigentlich? Ja? Also, das Neue Testament redet auch von Jesus, wie gesagt, in den Evangelien und in der Apostelgeschichte. Und jetzt habe ich hier etwas über einen Tunnel. Wer weiß, wo der Tunnel ist?
In Schweiz,
ja, richtig, ja. Da hatte ich mal vor vielen Jahren einen Unfall. Wenn man von Föhr nach Schweiz fährt, das war eine ganz kurze Fahrt damals, da musste ich meinen Sohn abholen in Föhren, in Schweich bei der Schule. Und dann bei dieser kurzen Fahrt bekam ich einen Unfall. Das war natürlich schlecht, ich habe sonst keinen Unfall gehabt, aber nur auf diese 5 Kilometer von Föhren nach Schweich bekam ich einen Unfall. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn damit? Weil natürlich nicht so schön. Und dann habe ich Folgendes überlegt. Ich habe übrigens mit demjenigen, mit dem ich den Unfall hatte, das war nicht meine Schuld, das war seine Schuld, aber noch später noch Kontakt gehabt und ihn gefragt, was wäre, wenn du das nicht überlebt hättest. Und da hat er ganz interessante Antworten darauf. Wir hatten noch längere Zeit Kontakt miteinander. So, was hat es mit dem Evangelium zu tun, mit den Evangelien zu tun? Folgendes. Ich habe mir überlegt, ich hatte ein blaues Auto. Ja, und der andere hat ein graues Auto. Er hatte 2 Personen im Auto und ich war alleine. Leute standen dabei und haben sich das angeschaut und die haben mehrere Leute gesehen, 3 Personen. Es hat geregnet, aber ein Zeuge sagte, es wäre glatt gewesen. Ich kam aus dem Dunkeln ins Licht und der andere fuhr vom Hellen ins Dunkle. Ja? Und ich habe überlegt, stell dir vor, man würde da eine Umfrage machen von den Zeugen. Also dann würde ich sagen, ich kam aus dem Dunklen ins Helle. Ich sah zwei Personen. Es hat geregnet. Und der andere sagte, wenn er das aufschreiben würde, ich habe zwei Personen gesehen. Eine Person gesehen. Und die Umstände, die haben gesehen, drei Personen. Und die haben die zwei andere im Auto und mich gesehen. Und ja. Und es war glatt, hat einer bezeugt. Aber hat es gefroren. Und der andere hat gesagt, es hat geregnet. Und der Mann, der in den Tunnel reingefahren ist, der hat gesagt, ich kam aus dem Hellen und ging ins Dunkel. Ja, wenn wir jetzt Fragen stellen würden an Zeugen, was hast du gesehen? Man würde das aufschreiben lassen. Dann hätte man nur Widersprüche. Der eine redet von einer Person, der andere redet von zwei Personen, wieder ein anderer redet von drei Personen, einer redet von Eis, andere redet von Regen, wieder ein anderer redet von einem blauen Auto und ich rede von einem grauen Auto. Und die widersprechen sich auch komplett. Also, ist der Unfall nicht geschehen. Weil die Zeugen haben alle unterschiedliche Geschichten. Und so ist es, was man macht mit der Bibel. Es gibt vier Evangelien, vier Leute, die etwas bezeugt haben, etwas gesehen haben. Und die haben etwas aufgeschrieben. Und weil es hier und da scheinbar Widersprüche gibt, sagen die Menschen, ist nicht richtig, ist falsch, ist nicht zuverlässig. So geht man oft mit der Bibel um, mit den Evangelien. Es gibt lauter Widersprüche. Und da habe ich gedacht, ja, also wenn man unsere Zeugnisse von den Beteiligten an dem Unfall, ja, aufschreiben würde und man würde das miteinander vergleichen, würde man sagen, Unfall hat nicht stattgefunden. Aber das Tolle ist, wenn man die Zeugnisse zusammenlegt, dann kriegen wir eine ganz wunderbare Geschichte. Und so ist es auch in den Evangelien, wenn man einfach davon ausgeht, es ist wahr, sie sind wahr, dann legt man das zusammen und dann kriegt man eine ganz wunderbare Geschichte aus verschiedenen Sichten über Jesus. Und das ist auch, was der Fall ist. Im Matthäus-Evangelium liest man über den Jesus als den König. Und das Matthäus-Evangelium, Matthäus hat das geschrieben, und er hat es geschrieben für die Juden. Woran erkennt man das?
Das ist das königliche Geschlechtsregister.
Matthäus fängt an mit einem Geschlechtsregister, wo es daraus hervorgeht, dass Jesus aus dem königlichen Geschlecht ist. Und was gibt es noch für Ideen da?
Sehr viele Zitate aus dem
Alten Testament. Weil er redete für Juden und nicht für Heiden. Markus schrieb für die Römer. Er hat eine ganz andere Geschichte geschrieben. Nicht eine andere Geschichte, eine anders gelagerte Geschichte. Er redete von dem perfekten Diener. Matthäus hat versucht, den Juden zu erklären, was mit dem Messias geschehen ist. Ja? Und Markus, der hat geschrieben für die Römer und hat für sie war interessant, ob einer gut arbeitet. Und Markus hat den perfekten Diener geschrieben, über den perfekten Diener geschrieben. Was ist das Wort, was am meisten in Markus Evangelium vorkommt? Das ist echt auffällig, ja? Das ist das Wort alsbald. Sofort. Er tat dies sofort und er tat das sofort und das wurde sofort gemacht und das wurde sofort gemacht. Das kommt zigmal vor. Und das findet man in anderen Evangelien eigentlich gar nicht so viel, nicht so häufig, ja. Und dann gibt es da Lukas. Der schreibt nicht für die Römer, der schreibt nicht für die Juden, der schreibt für die Griechen. Er beschreibt einen perfekten Menschen. Und das ist, was Griechen gerne sahen. So ein ganz perfekter Mensch, ja, in Sport oder in der Literatur oder in weiß ich was, ja. Das muss alles schön, gut, wunderbar sein, ja. Da ging es gar nicht darum, dass alles schnell ging, da ging es darum, dass alles gut ist. Und Bibelzitate aus dem Alten Testament, davon hatten die keine Ahnung. Also die findet man ein paar, aber nicht viel. Und dann kommt der nächste, das ist Johannes. Der schreibt ganz anders. Er schreibt für jeden. Er schreibt, womit fängt er an? Mit einem Geschlechtsregister? Womit? Er fängt an ganz oben, ja. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. So. Jesus nicht als König für die Juden, Jesus nicht als Mensch, sondern Jesus als derjenige, der vom Himmel gekommen ist. Kapitel 1, Vers 14 liest man dann, das Wort von Vers 1 wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut und gesehen, wie er ist. Ja? Also Johannes schrieb ganz anders. Matthäus fängt an mit einem Geschlechtsregister. Johannes fängt an im Himmel sozusagen. Ja? Vor der grundlegenden Welt. So ganz. Ja. Und Markus, der fängt direkt an mit dem Dienst. Also er hat auch kein Geschlechtsregister. Für einen Sklaven oder für einen Diener ist doch nicht wichtig, wo er herkommt. Ja, also die Geschichten sind gleich, aber ganz anders gelagert, mit einer anderen Zielgruppe vor Augen. Und das finde ich klasse. Und wenn man es dann nicht versteht, dann sagt man, ja, aber die widersprechen sich doch hier und da. Das ist gar nicht der Fall. Die reden einfach anders. Also wenn man von Trier nach Saarbrücken fährt, mit 4 Personen in einem Auto, und man fragt dann nachher, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gesehen? Schreib mal auf. Der eine hat aus dem Fenster rausgeguckt und hat dann schön die Natur gesehen. Zwei andere haben miteinander gesprochen und reden von einem Gespräch. Und wieder der vierte sagt, ich war am Lenken, ich musste die Augen bei dem Verkehr haben. Ja? Und wenn man die 4 Zeugnisse aufschreiben würde, dann würde sich das auch widersprechen und hat die Reise nicht stattgefunden. Also, ich finde es so schön in der Bibel, dass Gott hat 4 Menschen benutzt, inspiriert, eingehaucht und Dinge aufschreiben lassen. Das ist ganz schön. Jetzt beschäftigen wir uns mal mit einem, denn die Frage ist, wer ist Jesus? Und wer gibt da eine ganz klare Antwort darauf? In welchem Evangelium findet man eine ganz klare Antwort? Johannes. Der schreibt, oh übrigens, Devi, das ist ein Muslim, mit dem ich lange Zeit Kontakt hatte, der war oft hier in der Bücherstube, wir haben viel miteinander gesprochen, und über Jesus, denn er hat wahrscheinlich versucht, mich zu bekehren zum Islam, hat nicht geklappt. Und er sagte mir, hör mal, Jesus hat doch nie gesagt, er sei Gott. Und da habe ich ihm geantwortet, ja, logisch. Stell mal vor, hier in Trier auf der Straße, da würdest du einem begegnen, der sagt, ich bin Gott. Was würdest du dann sagen? Wahrscheinlich, du bist verrückt. Denn das ist nicht so. Das bringt doch gar nichts, wenn einer sagt, ich bin Gott. Und wir haben dann lange miteinander gesprochen. Übrigens, was Muslime betrifft, ja, sehr viele kann man fragen, hast du den Koran je gelesen? Denn die meisten können das nicht lesen, weil sie keine Arabisch lesen können. Das habe Devi auch gefragt, ja. Ich habe ihm einen Vers, einen ganz einfachen Vers, gezeigt, so, ganz was, besteht eigentlich da, ich verstehe es nicht. Sagt er, ja, ich auch nicht. Dann sage ich, ja, aber du redest die ganze Zeit, dass der Koran perfekt ist und die Bibel falsch ist. Ja, sagt er, aber meine Lehrer sagen, dass es so ist. Aber ich sage, ja, das ist nicht, aber ich möchte gerne von dir wissen, dass du das selber gelesen hast. Und na gut, leider ist er weggezogen und ich hätte sehr gerne weiter mit ihm gesprochen. Aber Jesus hat nicht gesagt, ich bin Gott. Johannes 20, Vers 30 und 31, da liest man, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus für seine Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Also Johannes hat ganz klar formuliert, weshalb er sein Buch geschrieben hat. Er hat Zeichen geschrieben und er hat die aufgeschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Messias ist, der Christus ist Messias, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Johannes hat 7 Zeichen geschrieben. Das Weinwunder in Kana. Stell dir vor, da ist einer bei einer Hochzeit oder bei einer Feier. Wein ist ausgegangen. Und da wird so gesprochen darüber, wie geht es jetzt weiter? Und da sagt die Mutter von einem, hör mal auf ihn. Und dann machen wir Wasser da rein, in die Kühe. Ja. Und dann, wenn das Wasser da drin ist, dann wird er gesagt, bring es mal zum Leiter vom Fest. Ja. Und er sagt dann, weshalb hast du den besten Wein zu Schluss aufgetischt? Ist doch nicht üblich. Und die anderen wissen nicht besser, als dass es Wasser war. Und plötzlich ist es der beste Wein. Wenn du damit dabei bist und du erlebst das, dann denkst du, ja, das ist eigentlich komisch. Komischer Typ, der das so macht. Ja. Okay, ja, kommt mal vor. Kannst du sagen, das kommt mal vor. Und dann gibt es die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten in Kapernaum. Der Sklave, der Sohn ist krank geworden. Und Jesus kommt, wird gerufen. Der kommt, braucht nicht einmal ins Haus zu gehen, denn der Beamte sagt, du kannst es auch aus der Ferne machen. Du brauchst nicht in mein Haus zu kommen, mein Haus ist zu niedrig für dich, du kannst es auch aus der Ferne machen. Und dann, etwas später, wird klar, in dem Augenblick ist der Sohn gesund geworden. Eigenartig, ja? Da ist einer, der hat einmal Wasser zu Wein gemacht. Und dann heilt er einen Menschen aus der Ferne. Ist doch krass, oder? Ja, kommt schon mal vor. Und dann Heilung eines Gelähmten am Sabbat beim Teich Bethesda. Das ist einer Islam, kann nicht liegen, kann nicht laufen. Liegt schon 38 Jahre da, beschwert sich darüber, dass keiner ihm helfen kann. Und dann kommt Jesus. Und ich hatte eine ganz eigenartige Frage. Was fragt ihr?
Willst du geheilt werden?
Willst du geheilt werden? Komische Frage, oder? Übrigens ist eine sehr gute Frage, die man auch mal stellen muss. Ja? Wenn Leute kommen und fragen um Hilfe, dass man fragt, willst du eigentlich geheilt werden? Weil es gibt Menschen, die wollen gar nicht geheilt werden. Die sind froh damit, dass man sie mitleidet. Und die wollen gar keine Hilfe. Aber Jesus fragt, willst du geheilt werden? Und dann sagte man nichts, aber Jesus sagt zu ihm, nimm dein Bett auf und geh. Stell dir vor, der Mann hätte gesagt, es tut mir leid, ich konnte nie gehen und ich kann das nicht. Was wäre dann passiert? Aber das Interessante war, der Mann, der hörte auf die Autorität des Herrn Jesus und stand auf und ging. Und er konnte laufen. eigenartige Geschichte. Der Mensch, der da Wasser zu Wein geändert hat und dann einen göttlichen Beamten, den Sohn, geheilt hat, der heilt jetzt einen Gelähmten. Dreimal ist nicht ganz normal mehr. Also einmal ging es, aber dreimal jetzt schon. Und das vierte Mal die Speisung des Volkes am See von Tiberias. 5000 Leute sind da, aus den Frauen und Kindern nicht mitgerechnet. Und da ist nichts zu essen. Und diese eigenartige Person sagt dann, holt mir, was ihr habt. Und die Jünger kommen dann mit 5 Brote und 2 Fische. Ist nicht zu viel für 5000 Leute. Und diese eigenartige Person fängt an, Brot zu brechen und weiter zu brechen und weiter zu brechen. Ich wäre sehr gerne mal dabei gewesen. Ja? Und zum Schluss haben 5000 Leute zu essen bekommen und ist sogar noch Brot übrig und Fisch übrig. Ja? Eigenartig. Schon das vierte Zeichen. Dann, dass er auf dem See gewandert ist. Ist auch so eigenartig, ja. Die Jünger sind rausgefahren über das Wasser und Jesus ist auf den Berg gegangen, um zu beten. Und dann plötzlich sehen sie da jemanden auf dem Wasser laufen und haben Angst. Und sagt Petrus, wenn du es bist, Herr, sag komm. Und Jesus sagt komm und Petrus läuft auf dem Wasser. Und kurze Zeit später versinkt er da drin, ja, weil ja, er schaut auf den Sturm. Und dann steigt er ins Boot ein und Sturm ist weg. Eigenartig, der kann Wasser in Wein ändern, der kann aus der Ferne heilen, der kann einen Gelähmten heilen, der kann 5000 Leuten zu essen geben und zu trinken und dann auch noch auf dem Wasser laufen. Und dann kommt noch die Heilung eines Blindgeborenen beim Teich Siloa. Und das Blindgeborene hat nie sehen können und Jesus macht etwas auf seine Augen, spuckt auf seine Augen und dann muss er runter zum Teich Siloa. Das ist jetzt ein langer Weg noch, ja. Ist wahrscheinlich einer mitgelaufen. Und als er unten angekommen ist, hat er seine Augen gewaschen. Und dann konnte er sehen. Eigenartiger Mensch ist das. Der kann sogar einen Blinden heilen. Und noch viel eigenartiger ist die Auferweckung des Lazarus. Ist einer tot? Und seine Schwestern sagen, der riecht schon. Kann man doch nicht aufmachen, das Grab. Und Jesus ist ganz bewusst weggeblieben da bei der, ja, der hatte noch ein bisschen was anderes zu tun, kam zu spät. Und da haben wir das ihm übel genommen, dass er zu spät kam. Und das hat er absichtlich gemacht, damit er Lazarus auferwecken konnte. Wenn er ihn geheilt hätte, das hat er schon zigmal gemacht, aber jetzt die Auferweckung aus den Toten ist natürlich wieder etwas ganz Spezielles. Und er sagt dann, Lazarus, komm raus. Und da kommt er raus. Und da muss man ihn losbinden, freimachen. Und dann läuft er durch die Gegend. Und was das Eigenartigste ich finde in der ganzen Geschichte ist, so ein paar Tage später versuchen die Schriftgelehrten, die Pharisäer, ihn wieder umzubringen. Die waren doch blöd, ja. Dann hätte Jesus ihn doch wieder aufwecken können. Das war gar kein Thema. Aber, stell dir vor, da ist ein Mensch da, der läuft nicht durch die Gegend und sagt, ich bin Gott, aber der tut diese Wunder. Und nicht nur diese, denn Johannes schreibt, er hat viel, viel mehr getan. Ja? Aber ich nehme mir 5, 7 da raus und dann kannst du schauen, ob du glauben willst, dass Jesus der Sohn Gottes ist oder nicht. Aber es sind nicht nur 7, es sind 7 plus 1. Das größte Wunder, sein Sterben und seine Auferstehung. Die Person, die so komisch ist, der stirbt. und nach 3 Tagen ist er wieder da. Und ich habe die Portalika dazu gemacht und auch das hier, das ist der Tempel in Jerusalem, so wie damals, das, da ist der Jesus rumgelaufen. Ja? Diese Gebäude, Portalika hier in Trier, aus 180 ungefähr, ja, nach Christus, die Menschen konnten echt schon unterscheiden, ob einer tot oder lebendig war. Ja, die waren nicht so blöd und so hinter dem Mond, dass sie das nicht unterscheiden konnten. Ja. Wenn sie solche Gebäude bauen können, dann können sie auch sehen, ob einer tot oder lebendig ist. Und da sagt der Apostel Paulus, ich habe euch zuerst überliefert, was ich euch auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Weil das Alte Testament hat es schon längst angekündigt, dass es so sein wird. Und dass er begraben wurde. Und dass er auferweckt worden ist am 3. Tage nach den Schriften. Das steht auch alles im Alten Testament schon. Und dass er Kephas, das ist Petrus, erschienen ist. Und dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, nicht bis hier heute, aber bis damals jetzt, zur Zeit Paulus. Etliche aber auch entschlafen sind. Und danach erschien er Jakobus. Dann den Aposteln allen. Am letzten aber von allen erschien er auch mir. Und als dann Jesus dem Paulus, Saulus erschienen ist, dann wurde er von einem Verfolger zu einem Verfolgten. Von einem, der Jesus abgelehnt hat, zu einem, der Jesus gepredigt hat. Weil er hat ihn gesehen. Und das war die Kraft auch von den ersten Christen. Die haben das miterlebt. Und die Zeugen haben das bezeugt, dass es so ist. Und die wussten einfach, das ist wahr. Wir haben das Problem, wir haben das nie gesehen. Wir haben gehört, dass andere das gesehen haben. Aber wir haben es nie gesehen. Leider. Aber sie haben es gesehen. Also, das ist das 8. große Wunder, das da war. Wer ist Jesus? Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch beschrieben sind. Ja, viel mehr. Diese aber, diese sieben plus eins, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Muss nicht darüber diskutieren, muss man glauben oder nicht glauben. Also wenn du sagst, kann ich mit anfangen, ja gut, das ist dein Problem. Das darfst du, also Gott zwingt keinen, ja. Aber wenn du das siehst und erkennst, wer Jesus eigentlich ist, am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott, das Wort wurde Fleisch und hat unter uns gelebt und hat das alles so gemacht. Also Gott selbst war unter uns. Matthäus sagt das so, sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Als Jesus auf Erden war, war Gott mit uns. Als der Sturm war, war Gott mit im Boot. Da kann er nicht schief gehen. Und wir haben das Problem, wenn wir Stürme haben in unserem Leben, dass wir nicht daran denken und dass wir vergessen, dass der Jesus mit im Boot ist. Er ist dabei und er hilft uns dadurch. Also Johannes schreibt, diese Zeichen hat er getan, ich habe die bei euch aufgeschrieben. Es gibt viel mehr zu erzählen. Im letzten Kapitel sagt er, wenn alles aufgeschrieben würde, dann wäre die Welt voller Bücher und dann konnte man das keine getragen. Ja, also ich habe nur 7 rausgenommen. Und da könnt ihr daran erkennen und glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Wer ist Jesus? Also vorgestern war ich bei meinem Bruder zu Hause in Holland und er hat sein schönes Plakat, da stand eine ganze Menge drauf. Das ist nur die Hälfte ungefähr, weil das Ganze passt da nicht drauf. Natürlich ist es auch verländisch, weil wir waren in Holland, ja. Der übersetzt das mal.
Sohn des Menschen.
Nicht der Welt.
Starker Gott.
Ja.
Wunderbarer Ratgeber.
Ja.
Heiliger Gott.
Sohn
Judah.
Ja. Ein mächtiger und blinkender Morgenstern.
Ja.
Der Weg überreiten.
Leben.
Ja, das ist einfach, ja. Ja.
Sonne.
Sonne,
Sonne, ja.
Lebendiges Wasser.
Ja.
Der warme Weinstock.
Ja.
Ist
ja.
Licht der Welt.
Gott der Gemeinde.
Richtig. Und Herr Jesus Christus. Und es gibt noch viel mehr. Das sind nur ein paar Titel. Also, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich noch ein Bild bekäme von Christoph und Uschi. Die haben auch so ein Plakat im Zimmer auf Spanisch. Das ist sehr schön. Das sieht sehr, sehr schön, aber das ging nicht mehr. Dann habe ich gedacht, dann nehmen wir das hier. Ist auch einfacher als das Spanische, ja. Aber er ist noch viel mehr. Wer ist Jesus? Wir haben jetzt ein paar Dinge gehört, ja. Ist nicht sehr viel. Er ist der Sohn, der ewige Sohn Gottes. Jesus existierte, da wird gesagt, der Sohn Gottes existierte, bevor es Jesus gab. Oder? Der Sohn Gottes existierte, bevor es Jesus gab. Stimmt das?
Er ist der Jesus, aber der Herr Jesus, bevor er noch den Namen bekannt war, kann man ihn schon sehen.
Ja. Also der ewige Sohn Gottes, das ist der, die dritte Person oder die zweite Person in der Dreieinigkeit. Ja. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und die sind von Ewigkeit her. Und eines Tages hat Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott den Heiligen Geist, die haben eine Verabredung gemacht über den Plan der Erlösung, dass wenn es soweit wäre, dann würde der Sohn in die Welt gehen. Und als der Sohn dann in die Welt kam, bekam er den Namen Jesus. So. Das ist alles heute nicht gibt, ja. Er bekam, als er in die Welt kam, den Namen Jesus. Welchen Namen bekam er noch?
Der Herr, der König aller Könige.
Ja, das ist auch. Ja. Aber welchen Namen bekam er noch auf Erden hier?
Immanuel.
Immanuel, Gott mit uns. Als Jesus, als der Sohn Gottes in die Welt kam, bekam er den Namen Gott mit uns, Immanuel. Und er bekam den Namen Jesus. Was bedeutet der Name Jesus? Bitte? Ja, das ist die Hälfte. Der Herr, ja. Der Herr ist Retter. Und was ist der Name des Herrn?
Jahwe.
Jahwe, oder manche sagen Jehova, andere sagen Jahwe. Also der Yeshua, Jesus ist, Jahwe ist Erlöser. Ja. Also der Jahwe aus dem Alten Testament, im Alten Testament liest man ständig den Namen Jahwe. Problem ist, dass in den meisten Bibeln ist das nicht mehr der Fall. In den meisten Bibeln ist es so, da ist die Rede von dem Herrn mit vier Großbuchstaben. Ja? Wenn man liest in deiner Bibel, Herr mit vier Großbuchstaben, dann ist das der Name Gottes Jahwe. Ja, und wahrscheinlich wegen den Zeugen Jehovas ist das in Diskredit geraten, aber in meiner Bibel ist es doch immer so, dass da Jahwe steht. Das ist schön. Also, Jahwe ist Erlöser. Das ist der Name Jesus. Und ich finde das toll, ja. Jedes Mal, wenn man Jesus angesprochen hat, damals, ja, Yeshua, dann hat man gesagt, Jahwe ist Erlöser. Da lief er durch die Straße und hat gerufen, Jahwe ist Erlöser, Jesus. Ja. Das ist schön. Also, er ist noch viel mehr als nur der ewige Sohn Gottes ist er auch. Er ist Jesus, er ist Immanuel und er ist der Herr der Herren. Was ist er heute? Machen wir jetzt gerade in unserem Hauskreis. Ja? Was ist er heute, Jesus?
Hohepriester.
Der große Hohepriester. Hebräer sagte so, jetzt sehen wir ihn noch nicht als unterworfen, er ist noch immer nicht der König. Aber das wird sein. Aber wir sehen ihn als den Hohepriester. Also, dann ist er auch der Herr der Herren und der König der Könige, der am Kommen ist und so, ja. Also es gibt so viele Namen für Jesus und er hat so viele Aufgaben. Also, ist das nicht toll? Und Jesus sagte selber, mein Vater, Gott hat mir Gewalt gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Übrigens, er ist auch der Menschensohn, der Sohn des Menschen. Das ist ein ganz toller Ausdruck, ja, Sohn des Menschen. Im Alten Testament, Daniel Kapitel 7, findet man den Ausdruck Sohn des Menschen. Da ist er sitzend zur Rechten Gottes. Und ihm wird, so steht es da, alle Gewalt gegeben. Und als dann der Jesus auf Erden war, wurde er auch, nannte er sich selbst auch der Sohn des Menschen. Und dann fing er an, die Jünger zu lehren, dass der Sohn des Menschen sterben muss und gekreuzigt werden muss. Das wussten die gar nicht. Die haben gedacht an den Sohn des Menschen, die große Person, der rechts sitzt zu Rechten Gottes. Aber der Sohn des Menschen war unter uns, hat hier gelebt und er fing dann an zu lehren, dass dieser Sohn des Menschen muss angespielt werden, der muss gegeißelt werden, der muss sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Und dann heißt es, dass er bei den Pharisäern und Schriftgelehrten war, vor Gericht. Und dann hat er gesagt, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen zu Rechten Gottes. Nach seiner Auferstehung. Also, und es heißt hier, das hat er auch selber gesagt, Johannes 5, er hat ihm Gewalt gegeben, Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Er ist der Sohn des Menschen. Jesus Christus ist König der Könige, Herr der Herren, aber er ist auch Richter der ganzen Welt. Ist das nicht spannend? Und vergangenen Freitag hatten wir die Beerdigung von Olivers Vater. Ja, da wurde einige Male das erwähnt hier, dass er, Gerd Winkler, das gilt auch für uns, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Also wenn wir an ihn glauben, dann kommen wir nicht ins Gericht. Ist doch eine ganz wunderbare Botschaft. Und Gerd Winkler und auch Andi, seine Frau, die haben das vor vielen Jahren in der Bibel gelesen, ohne dass andere das ihnen gesagt haben. Die haben es selber gelesen und haben gesagt, wenn das wahr ist, dann ist das, was die Kirche sagt, falsch. Wenn das wahr ist, dass ich zum errettet werden kann, nur durchs Glauben, dann müssen wir das machen. Und die haben das gemacht und seitdem gehören sie dazu. Aus dem Tod ins Leben übergegangen. Das ist super. Und dann, wer ist Jesus? Ich sage dann zum Schluss den letzten Vers hier. Da sagt er selber, niemand weiß genau, wer er ist. Also wenn du meinst, oder wenn ich meine, ich weiß alles über Jesus. Ja? Ich weiß ganz genau, wer er ist. Da sagt Jesus selber, das könnt ihr gar nicht wissen. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Wir können natürlich vieles lesen. Wir haben heute Abend sehr viel gesehen, glaube ich, ja. Aber wer er letztendlich ist, ich verstehe es nicht. Und das können wir auch nicht verstehen. Und das brauchen wir auch nicht zu verstehen. Aber er hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wenn wir über ihn lesen, wie er war, dann bekommen wir einen Eindruck davon, wer Gott der Vater ist. Und der Heilige Geist offenbart uns das auch. Das ist schön. Also wir enden mit einem Fragezeichen. Obwohl wir, glaube ich, sehr viel gesehen haben. Aber wer er letztendlich genau ist, ich verstehe es nicht. Ist auch nicht schlimm. Ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Und ich glaube das, und weil ich das glaube, habe ich ewiges Leben in seinem Namen. Amen.